Religionsrisiken und Nebenwirkungen ist Religion gefährlich. Wenn man sich die aktuelle politische Situation so anschaut, dann denke ich, würde man dann sagen, ja, Religion scheint irgendwie gefährlich, Religion gefährdet den Weltfrieden. Wenn man in die Nachrichten schaut, IS und Boko Haram, da scheint das irgendwie im Moment mehr islamisch geprägte Fundamentalisten zu sein. Aber auch das Christentum hat ja jetzt nicht so eine rühmliche Geschichte, wenn man an die Inquisition denkt oder an die Hexenverbrennung und all diese Sachen. Und viele Leute sagen, also das größte Problem oder die größte Gefahr der Religion ist ihr Absolutheitsanspruch. Den Absolutheitsanspruch, den ganz viele Religionen haben, dieser Gedanke, wir haben Recht, wir haben die Wahrheit und alle anderen liegen falsch. Und darum müssen wir die Ungläubigen oder die Heiden oder wie man die auch immer nennt, verfolgen und eventuell sogar töten, wie wir das im Moment sehen. Dieses Wahrheitsmonopol der Religion, das führt ganz häufig zu Gewalt. Nietzsche hat in der fröhlichen Wissenschaft dazu gesagt, der Monotheismus ist vielleicht die größte Gefahr der bisherigen Menschheit. Und in der neueren Zeit wurde diese Kritik aufgenommen, ganz prominent, von dem Monotheismuskritiker Jan Assmann, der ist Ägyptologe und Religionswissenschaftler in Heidelberg. Also das ist immer noch eine Kritik, die sehr stark da ist. Man könnte sagen, okay, so wie eben in dem Video, wir wollen nicht ganz so radikal sein, das wird ja jetzt nicht jeder sofort irgendwie gewalttätig, aber dieser Wahrheitsanspruch der Religion fördert ja nicht doch Engstirnigkeit und Intoleranz, ja, bei den Leuten, die sich da irgendwie so zu halten. Also wer denkt, ich habe die Wahrheit und alle anderen sind falsch, der denkt doch auch irgendwie, ich bin moralisch so ein bisschen überlegen, ich bin irgendwie besser als die anderen. Und da muss man doch, das führt doch dann gleich dazu, sehen wir auch, dass die Leute dann sagen, ja, also ich muss den anderen jetzt den richtigen Weg zeigen und die Leute irgendwie bekehren. Und führt dann zu so Menschen wie zum Beispiel Ned Flanders, vielleicht kennt ihr den, der christliche Nachbar der Simpsons, der auf die Frage, was hast du am Wochenende gemacht, mal geantwortet hat, wir sind auf eine Freizeit gefahren und haben gelernt, wie man Menschen verurteilt. Viele Leute haben Angst, dass sie genau so werden, so ähnlich wie Ned Flanders, wenn sie sich mit Religion oder besonders mit dem Christentum irgendwie beschäftigen. Und traurigerweise finde ich, dass auch manche Christen, muss ich sagen, vielleicht da ein bisschen dass man das deswegen denken kann. Und vieles in der Geschichte der Kirche, das kam eben auch schon vor, gibt dazu Anlass. Dann könnte man noch sagen, sollte man bei so einem komplexen Thema wie Gott nicht bescheidener sein. Also weltweit gibt es tausende von Religionen und Untergruppen und Sekten und Gruppierungen. Und wer kann da sagen, die eine oder meine Religion ist die einzig richtige Religion? Wenn es einen Gott gibt, wenn es ihn gibt, sollte der dann nicht eigentlich alle Leute annehmen, ganz egal, was sie denken oder was sie glauben? In so einer multiethischen und multireligiösen Gesellschaft wie der unseren müssten die Religionen doch eigentlich viel mehr so auf ihre Gemeinsamkeiten sich konzentrieren. Aber wenn man genauer hinschaut, so sagen ganz viele Leute, dann führen doch eigentlich auch alle Religionen, also es sind unterschiedliche Wege, aber sie führen doch alle zum gleichen Ziel. Es gibt so ganz unterschiedliche Arten auf das Transzendente, Göttliche, wie man es auch immer nennen will, zu schauen. Aber mit Lessing müssen wir auch sagen, der Kern von allem ist, die tätige Liebe, dass wir gute Menschen werden. Da wird ganz häufig die Geschichte vom Elefanten erzählt, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die kommt so ein bisschen aus dem buddhistisch-hinduistischen Hintergrund und wurde dann von John Hick, einem ganz einflussreichen Religionsphilosophen, aufgegriffen, hört man auch häufig im Religionsunterricht. Da sind also etliche Blinde in einem Raum und sollen sagen, wie der Elefant aussieht. Und da sie nicht sehen können, betasten sie den Elefanten und der eine hat irgendwie vielleicht den Rüssel in der Hand und sagt, also der Elefant, der ist lang und rund, so ähnlich wie ein Schlauch. Der andere berührt das Bein des Elefanten und sagt, nein, ein Elefant, der ist rund und irgendwie also ein bisschen dicker, mehr so wie ein Baum. Und der dritte steht am Bauch des Elefanten und sagt, nein, ein Elefant ist ganz lang, mehr so und ganz flach, mehr so wie eine Wand. Und genauso ist das doch mit den Religionen. Alle sehen irgendwie so einen Teil der Wahrheit, aber keiner sieht vollständig. Und darum sollten sie aufhören, diesen Absolutheitsanspruch zu stellen und sich zu bekriegen. Das klingt gut, finde ich. Und ich als Theologin und auch als Christin stimme zu. Ja, Religionen haben das Potenzial zu spalten. Wenn Religion dazu führt, dass ich sage, ich habe die eine Wahrheit und darum bin ich ein besserer Mensch, weil ich besseres ethisches Verhalten habe, dann kann das ganz gefährlich werden, auf gefährliche Wege führen, nämlich dazu, dass Leute sich abgrenzen, arrogant werden und dann letztendlich zu Gewalt greifen. Und die schrecklichen Auswirkungen davon sehen wir im Moment. Aber meine Frage ist, ob die philosophische Idee, dass alle Religionen gleich sind, dass es da eigentlich gar keine Wahrheit gibt, das nennt man Relativismus, ob das eine gute Alternative ist. Also führt das zu mehr Toleranz, zu mehr Frieden? Ist das überhaupt lebbar? Und entspricht das der Realität? Dieser Frage möchte ich in den nächsten Minuten ein bisschen nachgehen. Also die erste Frage, die sich stellt, ist der Relativismus, also die Idee, dass alle gleich sind, ist das überhaupt philosophisch haltbar? Gehen wir mal zurück zu den Elefanten und den Blinden, die ja irgendwie alle einen Teil der Wahrheit haben, so die Geschichte. Ich habe mehrere Probleme oder Fragen an diese Geschichte. Eine davon ist, dass überlegt, wer ist der Einzige in der Geschichte, der von sich behauptet, dass er nicht blind ist? Das ist die Person, die die Geschichte erzählt. Die sagt nämlich, dass sie als Einzige sehend ist, dass sie den vollen Elefanten sieht und darum weiß, was die Blinden gar nicht wissen können, weil sie nicht sehen. Also der eine sagt, ich weiß die Wahrheit, nämlich dass es keine Wahrheit gibt. Und das, könnte man sagen, ist ja eigentlich auch eine ziemlich vermessene Behauptung. Leslie Newbegin hat dazu gesagt, sie sieht demütig aus, die Versicherung, dass die Wahrheit ja viel größer ist als alles, was Menschen fassen könnten. Aber wenn man sie als Mittel nutzt, um alle Wahrheitsansprüche für ungültig zu erklären, ist sie nichts als die höchst anmaßende Behauptung, über ein Wissen zu verfügen, das allem anderen Wissen überlegen ist. Also sagt er, im Grunde ist die These, alles ist gleich wahr oder es gibt überhaupt keine Wahrheit, genauso arrogant wie zu behaupten, es gibt eine Wahrheit oder es gibt vielleicht zwei oder drei Wahrheiten. Darüber hinaus ist das, glaube ich, auch ein logischer Fehlschluss. Also wenn ich sage, es gibt keine absolute Wahrheit, dann gibt es zwei Möglichkeiten mit diesem Satz. Die erste ist, es gibt keine absolute Wahrheit. Und auch dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, ist falsch. Dann ist das aber irgendwie alles Unsinn. Oder man könnte sagen, es gibt keine absolute Wahrheit außer diesem Satz. Ja, dann habe ich nämlich das getan, was ich selbst verneine. Ich habe die absolute Wahrheit aufgestellt, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Das ist so ähnlich wie, also ich bin viel mit dem Zug unterwegs und da erlebt man ja alle möglichen interessanten Sachen. Und neulich saß ich im Zug. Und dann kommt eine Mutter mit einem 10-, 11-jährigen Jungen rein und der Junge hat die ganze Zeit gequengelt und war auch irgendwie, hat Schimpfwörter verwendet und so weiter. Und dann auf einmal flöht die Mutter den an, sei endlich höflich, du Saublock! Und ich dachte, also sie tut da gerade, was sie selbst verneint. Und genauso ist das mit diesem Satz, es gibt keine absolute Wahrheit. Der postuliert eine absolute Wahrheit, die nicht beweisbar ist. Das ist auch ein Glaubenssatz, den man glauben muss sozusagen. Der Relativismus widerlegt sich also im Grunde genommen selbst. Ist nicht belegbar, nicht logisch und auch nicht besonders demütig. Das wird besonders deutlich bei einer anderen Form des Arguments, die auch oft verwendet wird. Da wird nämlich gesagt, also Glaube kann gar nicht universell sein, weil Glaube immer ein Produkt ist. Ein Produkt der Geschichte und der Kultur, in der wir leben. Und dann wird häufig der Vorwurf gemacht, dass es ethnozentrisch ist, wenn man sagt, meine Religion ist besser als andere. Dazu hat Alvin Plantinga, ein analytischer Philosoph, der in Yale unterrichtet hat, einmal eine kurze Anekdote erzählt. Und zwar hat er eine Debatte gehabt mit einem religiösen Pluralisten, also jemand, der dem Relativismus anhing sozusagen. Und in dieser Debatte, und Aldo Plantinga ist Christ, und in dieser Debatte hat der andere zu ihm gesagt, also wenn sie in Marokko geboren werden, dann wären sie kein Christ. Daraufhin sagt Aldo Plantinga, das mag wohl sein, aber wenn sie in Marokko geboren werden, dann wären sie auch kein Relativist. Also ja, das stimmt. Die Soziologen sagen uns das, dass unser Glauben und unser Denken gesellschaftlich konditioniert ist und geprägt von der Gruppe, zu der wir gehören. Aber der Relativismus ist eine zutiefst westliche Ansicht. Der ist ganz stark geprägt vom Individualismus und von der Aufklärung. Und er basiert auf der agnostischen Annahme, dass man die Wahrheit eigentlich gar nicht erkennen kann, so wie in der Geschichte vom Elefanten. Und das an sich ist eigentlich selbst ein Glaube. Alle Religionen sind gleich, war es eine Ansicht, die die meisten Menschen auf dieser Welt so nicht teilen. Und wenn wir sagen, naja, das müssten eigentlich alle anderen auch mal endlich einsehen, was wir schon längst begriffen haben, dann setzen wir damit eigentlich auch unsere Kultur absolut. Peter Berger, ein Religionssoziologe, natürlich berühmter aus Amerika, hat in seinem Buch Auf den Spuren der Engel gesagt, ja, Glaube, Weltanschauung sind immer gesellschaftlich beeinflusst und darum ist es schwer, zwischen richtig und falsch abzuwägen und zu unterscheiden. Aber, so sagt er, es ist akademisch unredlich, dieser Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, indem man einfach sagt, es gibt gar keine Wahrheit oder wir können es nicht erkennen. Also, ist der Relativismus philosophisch haltbar? Ich würde sagen, nein. Die nächste Frage, die daraus folgt, ist, nimmt der Relativismus die Selbstaussagen der Religion ernst? Also, nimmt er das, was die Religion über sich selbst sagen, ernst? Viele sagen ja, naja, wenn man das so ganz oberflächlich betrachtet, ja, dann sind die Religionen verschieden und darum bekriegen die sich auch. Aber man müsste einfach nur mal ein bisschen tiefer schauen, dann merkt man eigentlich, geht es doch da ziemlich auf das Gleiche hinaus, eigentlich sind die sich alle sehr ähnlich. Ich behaupte, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass nur, wenn man sehr, sehr oberflächlich schaut, und sich oberflächlich damit beschäftigt, man sagen kann, dass Religionen alle gleich sind. Sobald man ein bisschen tiefer geht, merkt man, dass sie sehr unterschiedliche Aussagen zu ganz zentralen Themen machen. Ja, das stimmt, in der Ethik sind sich viele Religionen relativ ähnlich, obwohl es auch da gravierende Unterschiede gibt, aber für Religionen, also wenn man sie wirklich selbst, ihre Selbstaussage ernst nehmen will, ist meistens nicht die Ethik das Allerwichtigste. Das ist eine verkürzte Sicht, die von Kant beeinflusst. Sondern für Religionen ist das Wichtige die Vorstellung von Gott oder dem Transzendenten oder wie sie es auch immer nennen und die Verbindung des Menschen zu diesem Gott. Und schon bei so ganz simplen Fragen wie, wer ist eigentlich Gott oder wie ist eigentlich Gott, gibt es da ganz unvereinbare Gegensätze. Also da gibt es den Zen-Buddhismus, um nur ein paar zu nennen, der sagt, es gibt überhaupt keinen Gott. Dann den Pantheismus, der sagt, alles ist irgendwie Gott und Gott ist im Baum und in der Nuss und so weiter. Dann gibt es den Hinduismus, wo es ganz, ganz viele Götter gibt. Dann gibt es Juden und Muslime, die sagen, Gott ist einer. Und dann noch die komischen Christen, die behaupten, Gott ist drei in eins, was immer auch das bedeutet. Wenn Gott wirklich Realität ist, also wenn es ihn wirklich gibt, dann kann er nicht das alles sein, weil diese Dinge sich gegenseitig ausschließen. Auch philosophisch nennt man das kontradiktorischer Widerspruch, würde ich mir sagen. Wer sagt, alle Religionen sind gleich und sie glauben alle an den gleichen Gott, der hat meist ein Gottesbild oder der setzt sein eigenes Gottesbild absolut. Und das ist häufig ein Gottesbild, das von der Aufklärung geprägt ist oder von Hegel im Weltgeist oder so. Also ich denke nicht, dass der Relativismus die Selbstaussage der Religion ernst nimmt. Die nächste Frage ist, führt der Relativismus zu mehr Toleranz? Also hat er Kraft gegen den Fundamentalismus, darum geht es ja heute auch ganz stark, die Frage nach dem Fundamentalismus. Ist der Relativismus wirklich so tolerant, wie er scheint? Scheint ja so, ne? Wenn man sagt, alles so gleich, das ist doch total tolerant. Aber ich glaube, dass es eigentlich genauso exklusiv ist. Also wenn man sagt, alle Religionen sind wahr, alle Religionen haben Recht, dann schließt man alle die aus, die sagen, eine Religion hat Recht, keine Religion hat Recht, manche Religionen haben Recht. Wenn man sagt, manche Religionen haben Recht, dann schließt man alle aus, die sagen, alle Religionen haben Recht, eine Religion hat Recht, keine Religion hat Recht. Wenn man, naja, ihr wisst, was ich meine. Der Relativismus ist also eigentlich nur tolerant gegenüber dem Relativismus, also dem, der auch sagt, alles ist gleich. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir generell haben. Immer wenn wir eine Meinung haben, sind wir exklusiv. Also ich bin für Dortmund, damit bin ich gegen Bayern. So ist das. Und wenn man sagt, alle sind gleich, dann ist das genauso eine exklusive Meinung. Und das kann sogar dazu führen, dass eben Diskussion und konstruktive Auseinandersetzung verhindert wird. Weil das nämlich ganz schnell zu so einer Gleichmachung aller Meinungen führt, die eben nicht mehr in die Tiefe geht. Und dann ist das das Gegenteil von Demokratie und Toleranz. Ich plädiere für Toleranz im eigentlichen Sinne des Wortes. Wir haben hier vorne eine Lateinlehrerin oder werden eine Lateinlehrerin, die kann euch das bestimmt noch besser erklären. Auf Latein, tolerare heißt erleiden, erdulden. Und das kann bedeuten, ja, ich leide daran, dass der andere eine andere Meinung hat als ich, aber ich ertrage es. Und wir können diskutieren und uns fruchtbar auseinandersetzen, aber wir bleiben fair dabei. Voltaire hat einmal oder soll einmal gesagt haben, ich finde Ihre Meinung abscheulich, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie sie äußern dürfen. Ja, so weit würde ich gar nicht gehen, dass ich Ihre Meinung oder die Meinung anderer abscheulich finde. Aber ich glaube, das ist ein guter Gedanke. Auf Englisch sagt man to agree, to disagree. Also wir stimmen darum überein, dass wir nicht übereinstimmen. Dass es okay ist, dass wir nicht übereinstimmen und dass wir uns trotzdem mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Und ich glaube, das ist die Kraft, die dem Fundamentalismus fehlt. Der Fundamentalist kann es eben nicht erdulden, dass andere anderer Meinung sind. Die muss er dann zensieren oder mundtot machen, weil Fundamentalisten nicht die Position von der Person trennen können. Wenn ich die Position nicht von der Person trennen kann, dann muss ich die Person beseitigen, um die Position zu beseitigen.
Stimmt, ja.
Toleranz aber, und die ist im Westen sehr stark von christlichen Menschen mit abgeleitet, bedeutet, dass wir eben nicht alle einer Meinung sein müssen, dass wir ringen können um die Wahrheit und dass ich die Sach- und die Personenebene trennen kann. Ich kann also die Position angreifen, ohne die Person anzugreifen und kann die trotzdem respektieren. Und ich glaube, das ist etwas, was religiöse und nicht religiöse Menschen lernen müssen und lernen können. Und dazu muss ich auch sagen, und das klingt irgendwie, also gerade in der jetzigen Situation, ziemlich schrecklich, das zu sagen, aber ich glaube, wir brauchen in unserer Gesellschaft auch Grenzen der Toleranz. Wie gesagt, das klingt irgendwie echt schrecklich, aber wir leben nicht so, als würden wir alle ethischen Überzeugungen zum Beispiel gleichsetzen. Der polnische Philosoph Leszek Kolakowski hat dazu gesagt, wer immer in Europa sagt, alle Kulturen seien ebenbürtig, würde es normalerweise dennoch nicht schätzen, dass man ihnen für einen Steuerbetrug die Hand abhackt oder ihnen der öffentlichen Auspeitschung unterwürfe, falls er mit einer anderen Person als der rechtmäßigen Gattin bzw. dem Gatten schliefe. Wenn man in einem solchen Fall sagt, das ist das Gesetz des Korans, man muss die andere Tradition respektieren, so sagt man in Wirklichkeit, das wäre entsetzlich für uns, aber für die Wilden ist es richtig. Also wir tolerieren bestimmte Ausprägungen der Scharia bei uns nicht, weil wir sagen, unsere Werte sind richtiger. Und wir würden sogar sagen, die sind nicht nur für uns richtiger, sondern die Menschenrechte, die sind eigentlich für die gesamte Menschheit gut. Ganz unabhängig von der Kultur. Und wir würden doch wahrscheinlich auch sagen, ja, es wäre besser, alle würden sich an die Menschenrechte halten. Das aber setzt voraus, dass wir Werte haben, die wir für objektiv richtig halten. Was aber ist die Begründung dafür, dass wir das sagen? Der Relativismus bietet dafür keine Begründung. Wenn alles gleich wahr ist, dann dürfen wir zum Beispiel auch bei der weiblichen Genitalverstümmelung nicht sagen, dass es falsch ist. Dann ist es genauso richtig wie die Menschenrechte. Grenzenlose Toleranz ist im Ende eigentlich verheerend, weil die Opfer dann nicht geschützt werden. Und dann haben wir nicht das Recht zu sagen, es ist falsch, dass Mädchen beschnitten werden, weil das ist doch Teil dieser Kultur, das dürfen wir nicht beurteilen. Wenn alles wahr ist, dann ist auch alles erlaubt und dann setzt sich meistens die Stärkeren auf Kosten der Schwächeren durch, weil wir gar keine Grundlage haben, zwischen richtig und falsch zu entscheiden, zu unterscheiden. Wolfgang Welch, ein Vordenker der Postmodernen, hat in seinem Buch Postmoderne Pluralität als ethischer und politischer Wert, also das Buch hat er geschrieben, und er fragt darin, ob der Relativismus nicht die Orientierungslosigkeit fördert, weil ja jeder seine eigene Wahrheit finden muss. Und dann fragt er, ist es nicht so, dass die Vielzahl verschiedener Orientierungen eine Situation der Maßlosigkeit schafft, in der Menschen nach dem starken Mann rufen? Also eben weil wir nicht wissen, was wahr und falsch ist, rufen wir nach einer starken Person, die uns das sagt. Er sagt da im Grunde genommen voraus, was wir gerade ein Stück weit erleben in Europa. Gestern hat zum Glück in Österreich meines Erachtens der richtige Kandidat gewonnen, aber es war ganz knapp. Und er sagt damit voraus, dass der Relativismus im Prinzip immer wieder zum Fundamentalismus auch führen kann. Das also zu der Frage, ist der Relativismus tolerant? Ich glaube, es ist, ja, kann genauso gefährlich sein wie die Religion auch. Das führt uns zum vierten Punkt, ist das überhaupt legbar? Ist der Relativismus überhaupt legbar? Also wir haben schon gesehen, dass man immer irgendwie Leute ausschließt und dass absolute Toleranz Anarchie bedeutet. Aber wir müssen ja gar nicht so weit gehen. Also ich glaube, dass wir auch in unserem Alltag diese Prämisse alles gleich war, gar nicht leben. Wenn ihr das nicht glaubt, dann schlage ich euch einen simplen Test vor. Probiert doch mal in eurer nächsten Klausur oder einer Prüfung, wo ihr durchgefallen seid. Geht danach zu dem Professor und sagt, ja sorry, also das ist Ihre Wahrheit, dass ich nicht bestanden habe. Meine, die sieht da ganz anders aus. Ich glaube, dann würdet ihr nicht durchkommen. In der Naturwissenschaft ist das sowieso klar, dass es Voraussetzung, dass es eine objektive Wahrheit gibt, die man erkennen kann. Vielleicht haben wir sie noch nicht in allen Bereichen gefunden, da müssen wir weiter forschen, aber wir glauben, dass das Universum objektiven Gesetzen folgt, die man mathematisch beschreiben kann. Und darum können wir Naturwissenschaft betreiben. Okay, kann man sagen, Naturwissenschaft ist ja irgendwie sowas Empirisches, aber wie ist das in der Geisteswissenschaft? Also kann man da wirklich sagen, es gibt eine Wahrheit? Wenn man zum Beispiel die Geschichte nimmt, also ich habe einen promovierten Althistoriker als Kollege, der sagt mir schon, ja, Erinnerungen und Überlieferungen sind relativ, er ist auch schon ein bisschen älter, er weiß, wovon er spricht, aber er konnte mir ganz glaubhaft versichern, dass Geschichte nicht relativ ist. Geschichte findet statt. Also Cäsar ist entweder ermordet worden oder nicht. Das ist nicht relativ. Es ist passiert oder nicht. Und selbst bei sowas, was wir subjektive Wahrheit nennen würden, also ob jemand vertrauenswürdig ist oder ob mich jemand liebt oder nicht, fragen wir doch nach der Wahrheit. Also ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, ob mich jetzt mein Freund liebt oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich relativ. Ich habe da meine Wahrheit, er hat so seine Wahrheit. Auch da ist uns das wichtig, was die Wahrheit ist. Also in Beziehung, in Geschichte, in Naturwissenschaft, in ganz vielen wichtigen Bereichen glauben wir, dass es eine Wahrheit gibt und wir leben so, als gäbe es sie. Ich glaube, dass man die Aussage, alle Wahrheiten sind gleich, nur aufstellen kann in Bereichen, die einem eigentlich egal sind. Also in Bereichen, wo nichts dran hängt. Ob es zum Beispiel in den Weiten dieses Universums irgendwo pastellfarbene Einhörner gibt, tangiert mich eher peripher. Ich bezweifle das, aber es ist mir ziemlich egal. Da kann jeder seine eigene Wahrheit haben. Für viele Leute ist Religion so ein Bereich von pastellfarbenen Einhörnern, die einen eigentlich nicht wirklich tangieren. Das ist ein bisschen so wie in Lessings Ringparabel. Die habt ihr vielleicht auch mal in der Schule gehört oder gelesen. Da ist ein Vater, der hat drei Söhne und einen Ring. Und der eine ist der wahre Ring, der Erfolg und Glück und Gesundheit verleiht und so weiter. Und dieser Ring wird immer weitergegeben von dem Vater an den Sohn, den er am meisten liebt. Und dann kommt es zu diesem einen Vater, der eben drei Söhne hat und die liebt er alle drei gleichermaßen. Was macht der Vater? Er hat ein Problem, er lässt einfach diesen Ring zweimal nachmachen und hat dann drei identische Ringe und gibt die an seine Söhne weiter. Und am Ende kann man gar nicht mehr sagen, welcher eigentlich der wahre Ring ist. Es ist am Schluss eigentlich auch gar nicht mehr so wichtig. Der Kern, sagt Lessing, ist die tätige Liebe, dass wir gute Menschen sind. Und das kann man auch ohne Ring. Diese Ringe stehen in Lessings Geschichte für die drei abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam. Und ich stimme dem zu, ja, man kann ein guter Mensch sein und ganz hohe ethische Prinzipien haben, ohne religiös zu sein, auf jeden Fall. Ich habe viele Freunde, bei denen das so ist. Aber an dieser Geschichte wird die Suggestivkraft von Bildern ganz deutlich. Die Geschichte sähe ganz anders aus, wenn man statt des Ringes das Bild des Seiles verwenden würde. Und das würde, glaube ich, dem Selbstverständnis von Religion sehr viel näher kommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal klettern wart. Ich kletter sehr gerne. Mein Vater geht häufiger in die Alpen und manchmal nimmt er mich mit. Er ist aber immer fürs Material zuständig, weil davon habe ich gar keine Ahnung. Ich habe auch nicht das Geld dafür, aber er schon. Und dann hat er da immer mehrere Seile. Und wenn jetzt mein Vater kommen würde und sagen würde, also diese Seile, die kann man nur eine bestimmte Zeit benutzen, wenn man zu oft da reingefallen ist, dann darf man das nicht mehr verwenden, weil sonst ist es gefährlich. Wenn mein Vater jetzt also kommen würde und sagen würde, Julia, wir steigen jetzt mal auf so einen 3000er und ich habe hier irgendwie drei Seile, also eigentlich ist nur noch eins davon gut, ich weiß jetzt aber nicht mehr so genau welches, aber ist ja nicht so wichtig, Hauptsache wir gehen klettern. Dann würde ich an diesem Tag auf der Hütte bleiben, weil nämlich mein Leben davon abhängen würde, welches das richtige, belastbare, tragende Seil ist. Für Christen ist Glaube genau so etwas, das, woran ich mein Leben festmachen kann, das, was mich trägt. Und da ist es ganz wichtig, dass das, woran ich mich festmache, wahrhaftig ist und real. Kurze Zusammenfassung, wie ist es mit dem Relativismus? Ist er philosophisch haltbar? Ich würde sagen, nein, er widerlegt sich selbst. Ich glaube auch, dass es unsauber akademisch gearbeitet ist, weil er die Selbstaussage der Religion nicht ernst nimmt. Ich glaube, dass der Relativismus eigentlich nur tolerant ist gegenüber dem Relativismus und dass er nicht die Kraft hat, plausibel die Grenzen von Toleranz herzuleiten. Und ich glaube auch, dass wir in der Praxis nicht danach leben können. Okay, könnte man sagen, schön gut, aber müssen wir nicht trotzdem Agnostiker bleiben? Also, wenn es diesen Gott gibt, ist er dann nicht per Definition ein Wesen außerhalb unseres Verstehenshorizontes, von dem wir eigentlich gar nichts wissen können, den wir eigentlich gar nicht erkennen können? Ja, das stimmt, wenn Gott ein solcher Elefant ist. Wenn Gott ein Elefant ist, dann ist er stumm. Er ist ja nicht Benjamin Blümchen. Aber wenn Gott eben Gott ist, also wenn er reden kann, wäre es dann nicht sinnvoll, dass er mit uns in Kontakt treten würde? Wenn es ihn gibt und er uns gemacht hat, würde er dann nicht irgendwie versuchen, mit uns in Kontakt kommen, sich uns vorzustellen, damit wir nicht weiter im Dunkeln tappen müssen, sondern wissen, wie er ist und wer er ist? Christen glauben, dass Gott genau das gemacht hat, dass er Kontakt zu uns aufgenommen hat in der radikalsten Form, die machbar ist, indem er einer von uns geworden ist. Dass Gott Mensch geworden ist, glauben Christen, und dieser Mensch heißt Jesus Christus. Und dass man an diesem Gott, an diesem Jesus sehen kann, wie Gott ist. Und wenn man sich das mal so anschaut, wie dieser Jesus ist, dann fällt eine Sache ganz besonders auf. Jesus hatte einen ziemlich arroganten Selbstanspruch, ziemlich einzigartig. Jesus hat nie von sich gesagt, dass er weise ist oder irgendwie erleuchtet oder ein Prophet, sondern Jesus sagt Sachen von sich wie, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich kann Schuld vergeben, die ihr gegen Gott begangen habt. Und übrigens, ich bin Gott. Das sind unglaubliche Aussagen. Also nicht die Christen sind so arrogant, das zu behaupten, sondern Jesus selbst hat das behauptet. Wenn ich mich morgen hier bei euch vor das schöne Schloss stellen würde und behaupten würde, also Leute, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin Gott. Dann würdet ihr, wenn ihr nett seid, einfach sagen, na gut, die arme Irre, lass sie mal reden, lass sie zurückfahren nach Köln, da sind die eher ein bisschen verrückt vom Karneval. Oder aber ihr würdet mich irgendwie in eine Klinik einweisen oder weiß der Geier was. Und ihr hättet damit recht. Ihr hättet damit völlig recht. Wenn Jesus sagt, ich bin Gott, dann gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder er ist ein Lügner, und da muss er ein ziemlich guter gewesen sein, um die Leute alle so zu täuschen. Oder er ist ein verrückter Irrer mit merklichem Realitätsverlust. Oder aber er sagt die Wahrheit. Das sind die drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit zu sagen, Jesus war irgendwie ein guter Mensch, ein ganz netter Lehrer mit tollen ethischen Prinzipien, die hat er uns eigentlich nicht offen gelassen. Und ich finde, das stellt uns in Frage, ganz viele in Frage. Eine zweite Sache, die ich sehr besonders finde an diesem Jesus, ist, dass er eine sehr einzigartige Form von Wahrheitsverständnis vertritt. Die christliche Wahrheit ist nämlich nicht in erster Linie eine Philosophie oder eine Ethik, die man gut finden kann oder nicht, je nach persönlicher Präferenz, sondern die Christen behaupten, dass in diesem Jesus da die Wahrheit in Person ist. Und dass man an seinem Leben sehen kann, herausfinden kann, ob er glaubwürdig ist, vertrauenswürdig und wahrhaftig. Wahrheit hat ja auch viel mit Wahrhaftigkeit zu tun. Wenn ich mir die Biografie von Jesus so anschaue und sehe, wie er zu denen gegangen ist, die außerhalb von der Gesellschaft standen, zu den Prostituierten und Betrügern und Kranken und Verachteten, und denke, wow, so ist Gott, zu diesen Menschen geht er. Und wenn ich dann sehe, wie Jesus mit den religiösen Heuchlern umgegangen ist, wie er ganz scharfe Worte hatte für die Leute, die dachten, sie hätten reine Weste und wären toll. Und dann denke ich, wow, so denkt also Gott über Menschen, die denken, dass sie schuldlos sind und besser als andere. Und wenn ich dann sehe, wie Jesus absolut gewaltlos war, selbst als er zu Unrecht gefoltert wurde, und vor dem, der ihn verurteilt hat, hat er gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würde ich dafür kämpfen. Aber stattdessen hat er lieber vergeben, seinen Feinden vergeben, selbst als er ans Kreuz geschlagen wurde. Das ist die Toleranz Gottes. Er lässt sich ans Kreuz nageln. Und niemand, der sich auf ihn beruft, kann deswegen Gewalt anwenden. Jesus, das ist der Kern des Christentums, nicht ein Glaubensbekenntnis, sondern eine Person und diese Beziehung. Und diese Person kann man kennenlernen und austesten und schauen, ist die vertrauenswürdig? Ist das ein festes Seil, wo ich mein Leben festmachen kann? Das bedeutet auch, ganz interessant, wenn Christen glauben, dass Jesus die einzige Wahrheit ist, dass die Christen nicht unbedingt die Wahrheit haben. Das bedeutet, indem wir die Christen über Jesus reden, auch wie ich über ihn rede, bleiben wir immer ein Stück hinter dieser Wahrheit zurück, weil Jesus die einzige Wahrheit ist. Und das bedeutet, niemand kann den Gottesstandpunkt einnehmen. Das heißt, im christlichen Wahrheitsverständnis ist eigentlich ziemlich viel Demut eingebaut, die uns vor Fundamentalismus bewahren kann. Jesus ist die Wahrheit, nicht mein Denken und mein Reden über ihn. Und ich besitze nicht die Wahrheit, ich verfüge nicht über sie, ich kann sie nicht Leuten um die Ohren klatschen. Ein Theologe hat mal gesagt, nicht ich habe die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat mich. Wie können wir uns vor Fundamentalismus schützen? Das ist eine gute Frage. Wir haben gesehen, dass wir alle fundamentale Glaubensüberzeugungen haben, egal ob wir religiös sind oder nicht. Sachen, die wir als wahr empfinden, die aber nicht wirklich belegbar sind. Und da ist doch die Frage, wenn wir alle fundamentale Glaubensüberzeugungen haben, welche Glaubensüberzeugungen müssten wir haben, die uns liebevoll machen können? Welche Glaubensüberzeugungen machen uns zu friedlichen und toleranteren Menschen? Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass echter, gelebter christlicher Glaube ganz viel Kraft für Frieden hat und Kraft dafür, Tendenzen, die irgendwie entzweiend sind, zu heilen. Und ich möchte ganz am Schluss drei kurze Einblicke daran geben, warum ich das glaube. Zum einen, weil der christliche oder der Christ an die Ebenbildlichkeit aller Menschen glaubt. Also die Christen glauben, dass alle Menschen eben nach dem Bild Gottes gemacht sind. Da haben wir gestern schon kurz drüber geredet. Und das bedeutet, dass alle Menschen unermesslichen Wert haben. Das wiederum gibt mir eine Achtung vor allen Menschen, ganz egal welcher Religion, welcher Kultur, welcher sexuellen Orientierung sie angehören. Und das bedeutet auch, dass ich erwarten muss, dass ich auch in anderen Kulturen und Weltanschauungen Gutes und Wahres finde, weil auch die im Ebenbild Gottes gemacht sind, weil sie Geschöpfe sind, denen Gott Weisheit gegeben hat. Das heißt, als Christ rechne ich damit, dass Leute, die keine Christen sind, manchmal ethisch bessere Menschen sind als ich. Und ich rechne damit, dass ich Fehler mache und dass ich immer wieder falsch liege. Das Christentum, das ist das Zweite, hat nämlich nicht als Kern seiner Botschaft, dass wir irgendwie bessere Menschen werden sollen, uns irgendwie Punkte im Himmel sammeln und uns bei Gott beliebter machen und dann irgendwie erlöst werden. Sondern im Christentum ist es genau umgekehrt. Der Christ sagt, ich bin nicht perfekt und ich schaffe das nicht. Ich kann nicht meine eigene Erlösung verdienen. Ich brauche Gnade. Gnade sagt, du hast es nicht verdient, aber du bekommst es als Geschenk. Gott sagt, ich nehme dich an, ich liebe dich. Nicht, weil du irgendwas Besonderes getan hast, sondern weil ich was Besonderes getan habe. Jesus, der ist nicht zu den moralisch Besseren, zu den religiösen Obercheckern gegangen, sondern der kommt zu denen, die sagen, ich schaffe es nicht, ich brauche Vergebung. Und wenn man das verstanden hat, dann glaube ich, macht einen das eigentlich ziemlich demütig. Ein dritter kurzer Punkt. ist das christliche Verständnis von Liebe. Da geht es nämlich nicht nur darum, tolerant zu sein und irgendwie ganz nett zu Leuten zu sein, sondern da geht es um Liebe, sogar um Feindesliebe. Das ist das, was Jesus am Kreuz gezeigt hat und auch sonst immer wieder. Und die Christen sind aufgerufen, dem nachzufolgen. Also sind Christen intolerant und arrogant? Manchmal leider ja. Ist Religion gefährlich? Manche Ausprägung? Leider ja. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung zu diesem Dilemma ist, zu sagen, dass alle Religionen gleich sind oder dass es keine Wahrheit gibt. Das ist ein kulturgeprägtes Klischee, wie Peter Berger sagt, von dem wir uns nicht blenden lassen sollten. Um ehrlich zu sein, wenn ich die Biografie von Jesus lese, dann denke ich, ich glaube, was uns wirklich weniger arrogant und was uns toleranter machen würde, ist, nicht wenn wir weniger so wären wie Jesus oder ihm weniger folgen würden, sondern eigentlich, wenn wir mehr so wären wie er. Wenn es einen Gott gäbe, müsste der dann nicht alle akzeptieren und alle annehmen. Ja, und das ist die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Ja, mit offenen Armen steht Gott da. Die Frage ist, nehmen wir ihn an? Das ist die Frage, die Jesus gestellt hat.